Clara.
Christian.
Hast du eine Idee, wie ein Unternehmen oder ein Betrieb an einen Gewerbespeicher kommt?
Du stellst hier manchmal Fragen. Ja. Also wir hatten ja hier auch schon einige.
Fragen, die ich mir morgens beim Zähneputzen stelle.
Ja, genau. So stelle ich mir das tatsächlich bei dir vor. Also ich nehme mal an, dass die sich umschauen, was gibt es für Anbieter oder sie versuchen es selbst zu organisieren. Also wir hatten hier auch schon Unternehmen, die dann eigene Ideen irgendwie nutzen. Sie kaufen eine Batterie, ich weiß nicht genau.
Ich glaube, als Privathaushalt kann man ja tatsächlich inzwischen mehr oder weniger in den Baumarkt oder so gehen und nimmt sich einfach einen Speicher mit, den man einsteckt. Ich habe die Befürchtung, als Unternehmen ist es nicht ganz so einfach. Will man wahrscheinlich auch nicht.
Ich weiß nicht, ob es bürokratisch komplizierter ist, weil es dann um größere Mengen geht. Das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Dann muss man genau gucken, was da irgendwie auch sicherheitstechnisch funktioniert. Also da gibt es aber bestimmt Leute, die sich drum kümmern.
Du würdest mir aber zustimmen wahrscheinlich, dass ein Batteriespeicher auf der Wunschliste vieler Unternehmen aktuell weit oben steht.
Ja.
Einerseits, um den Eigenverbrauch zu optimieren und den eigenen Strompreis wahrscheinlich oder die Energiekosten zu optimieren, aber auch... Wir hatten das erste Maiwochenende in Deutschland, war wieder so ein berühmter Fall, wo die Strompreise ins Bodenlose gerauscht sind, weil wir viel zu viel Solarenergie hatten. Und es wird immer mehr. Ich hatte mal geschaut, 2025 hatten wir 573 Stunden mit negativen Strompreisen. Für dieses Jahr werden schon 700 bis 900 Stunden erwartet. Und dann ist es ja irgendwie auch toll, dachte ich mir, wenn sich ein Betrieb, ein Gewerbe das zunutze machen kann.
Ja, absolut. Also diese Minuspreise, Negativpreise sind wirklich wahnsinnig teilweise an diesen sonnigen Tagen.
Ist ja praktisch Strom, der vom Himmel fällt.
Ja, so kann man es sagen. Und ich würde auch nicht sagen, dass es viel zu viel Solarstrom ist, sondern dass es eigentlich schade ist, dass man den sozusagen nicht nutzen kann.
Wegschmeißen
muss. Also darum muss es eigentlich gehen. Deshalb ja, ganz sicher. Auch das haben wir uns ja hier schon einige Unternehmen gesagt, dass das eigentlich für sie eine wichtige Option ist, künftig ihren Stromverbrauch dann eben auch besser zu regulieren und andere, die berühmten Flauten, dann sozusagen überbrücken zu können.
Genau. Darüber sprechen wir jetzt im Klimalabor über dieses Thema und zwar mit Lena Voss. Sie ist vor knapp anderthalb, zwei Jahren aus den USA nach Deutschland zurückgekommen, um hier mit einer Kollegin und einem Kollegen Lumera Energy erst zu gründen. Dieses Unternehmen heißt jetzt Furo. Und sie möchten Gewerbe und Industrie dabei helfen, den richtigen Batteriespeicher zu finden und einzubauen. Wie funktioniert das? Warum machen sie das in Deutschland und nicht in den USA? Und brauchen eigentlich alle Unternehmen einen Batteriespeicher? Das kann sie uns jetzt sagen. Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor, Lena Voss.
Hallo zusammen, freut mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
Hallo auch von mir und wir sind auch wirklich gespannt zu hören, glaube ich, diese umgekehrte Reise. Es wird ja im Moment eher andersrum erzählt, ne? Alle gehen aus Deutschland in die USA.
Nimm mir nicht meine erste Frage weg.
Also, tut mir leid, es ist nur ein Teaser, weil ich sage natürlich, bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, ihr habt Fragen und Anregungen, dann schreibt Christian und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de und falls ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns sehr, wenn ihr das Klimalabor bei Apple Podcasts oder Spotify bewertet.
So, great minds think alike, sagt man, glaube ich, ne? Frau Voss, warum haben Sie Ihr Unternehmen Furo für Gewerbespeicher in Deutschland und nicht in den USA gegründet? Weil alles, was ich über die Startup-Branche weiß, in Deutschland ist das, glaube ich, immer so ein bisschen die Hölle. Man kriegt kein Geld, man kriegt keine Unterstützung aus der Politik und die USA sind das Land von Milch und Honig, irgendwie, wo alles immer funktioniert.
Ja, ich hole da einfach ganz gerne mal etwas weiter für aus, wie das Ganze angefangen hat, auch vielleicht, warum wir in den USA waren. Mhm. Meine Mitgründer und ich, wir haben uns in Deutschland kennengelernt, weil wir alle in München studiert haben, an der TU München. Und die TU München hat wirklich ein sehr affines Gründernetzwerk. Also sprich, ich glaube, das sieht man inzwischen auch bei den Startup-Gründungen, viel mehr kommt aus München als aus Berlin. Und wir waren dort in einem Programm, das nennt sich CDTM. Und da sind in den letzten Jahren noch über 300 Startups rausgepurzelt, mehrere Milliarden in Funding eingenommen. Und ich würde sagen, da hatten wir schon das erste Mal so die Idee, okay, eine Gründung könnte super spannend sein. Mhm. Sind dann aber alle für unsere Forschung und auch Arbeit nochmal in die USA gegangen.
Was haben Sie denn studiert?
Genau, ich habe Maschinenbau studiert und Wirtschaftsingenieurwesen.
Mein Papa auch. Also Maschinenbau.
Ja, ich glaube inzwischen machen es weniger. Früher war es noch bekannter.
Ja, wer war Autobauer dann?
Genau, richtig. Genau. Mein Mitgründer, der Simon, hat ebenfalls Maschinenbau studiert und Leonie Physik und Informatik. Also wir haben alle technische Hintergründe und sind dann auch alle irgendwann in die Energiewirtschaft gekommen. Bei mir war es eher, dass ich von der Hardware-Seite kam. Sprich, wir haben uns angeschaut, wie man wirklich Batteriespeicher auch bauen kann in der Schnittstelle zur Landwirtschaft. Und meine beiden Mitgründer haben sehr viel an der Schnittstelle Stelle Software, KI, Energiewirtschaft gemacht. Mhm. Und wir waren dann alle zeitgleich in den USA, ich in Berkeley, die anderen beiden in Stanford, weil wir dort geforscht haben, sind dann auch noch alle länger dort geblieben, um bei verschiedensten Unternehmen zu arbeiten, Apple, Google, und ich war in einem sehr frühphasigen Startup als erste Mitarbeiterin in San Francisco. Und das hat uns auch ganz gut gefallen, eben, wie Sie schon gesagt haben, in den USA passiert gerade super viel Richtung KI. Wir saßen dann aber irgendwann alle zusammen und haben uns gedacht, okay, aber dann...
Die Nachrichten aus Deutschland gelesen, wie schlecht die Energiewende gemacht wird, und nein, wir müssen helfen.
Ja, das auch, aber natürlich auch, wenn man sich überlegt, okay, wie kann denn KI wirklich in der Zukunft weitergehen, ist Energie einfach der treibende Faktor dahinter. Also wir können keine Rechenzentren bauen, ohne dass wir keine Energie haben. Und was wir damals schon gesehen haben, auch bei uns in der Forschung, dass eben nicht die Produktion ein Problem ist, wie wir es vorhin ja auch schon gesagt haben, dieses Wochenende gab es sehr viele negative Strompreise, weil wir eine Überproduktion haben, sondern weil eigentlich die ganze Nachfrageseite nicht ordentlich gemanagt ist und dass da super viel Potenzial ist. Und wir sind dann zurück nach Deutschland. Erstmal natürlich, wenn man ein Unternehmen gründet, das ist eine längerfristige Entscheidung. Wir sind Deutschland und Europa alle sehr verbunden und haben gesagt, das möchten wir dann ganz gerne auch hier in Deutschland machen. Und natürlich auch, weil wir hier in Europa einen der volatilsten Energiemärkte haben. Es ist super viel Potenzial da, auch gerade alles Richtung Gewerbe und Industrie. Da sind wir hier in Europa wirklich weiter.
Was genau heißt volatil? Geht es da tatsächlich nur um die Strompreise? Oder?
Also es geht vor allem um die Strompreise, ja. Wir sehen aber auch natürlich eine Volatilität, wenn es jetzt Richtung Netzentgelte geht. Mhm. In Zukunft sollen Netzentgelte auch dynamisch werden. Sprich, da bekommt man dann auch noch eine Volatilität mit rein.
Also auch eine politisch sozusagen implizierte Volatilität.
Genau, was aber daran liegt. Also
das ist immer gut.
Aber wirklich gewollt, weil wir natürlich gerade in Deutschland das Problem haben, dass wir beispielsweise im Norden super viel Windenergie haben und im Süden super viel Solar. Und dann hat man einfach das Problem, dass nicht immer dort Strom produziert wird, wo man ihn braucht und durchs halbe Land geschickt werden müsste. Und deswegen versucht man eben, die Netze so zu entlasten und das auch dynamisch zu oder auch geografisch zu bepreisen. Und da wird gerade sehr viel in der BNetz A drüber diskutiert.
Und warum ist das hier so viel stärker als in den USA oder anderswo? Also warum würden Sie sagen, hat Europa einen so viel volatileren Markt als andere Weltregionen?
Weil wir in Europa schon vor einigen Jahren mit dem erneuerbaren Ausbau angefangen haben. Also wir haben zum Teil viel mehr Erneuerbare im Strommix drin. Natürlich haben wir uns auch gerade in Deutschland dazu entschlossen, Atomkraft frühzeitig zu beenden. Wir wollen aus der Kohlekraft raus. Also man sieht hier einfach, dass das Commitment Richtung Erneuerbare, komplett grünen Strom zu gehen, viel, viel mehr vertreten ist als in den USA. Und deswegen sehen wir aber auch unter anderem hier mehr Volatilität, zum Teil dann aber auch höhere Strompreise, als es jetzt in den USA der Fall ist. Also in den USA beispielsweise, da sind in Texas, die Strompreise waren super lange sehr, sehr niedrig. In Kalifornien sieht es ein bisschen anders aus.
Da können
aus.
Sie weniger Geld verdienen.
Ja, aber da ist auch der, ich sag jetzt mal, Unternehmen waren ganz lange nicht in der Bedrulle, dass sie wirklich dann auch ihre Strompreise optimieren mussten. Das sieht man auch wirklich. Da wird sich nicht darüber Gedanken gemacht, wie kann ich irgendwie effizienter sein mit meinem Energieverbrauch. Selbst im Alltag muss ich jetzt wirklich das Licht ausmachen, ja oder nein. Und ich glaube, das ist hier einfach dann doch nochmal anders. Und weil eben jetzt gerade die deutsche Industrie in den letzten Jahren wirklich sehr unter den Strompreisen gelitten hat. Wir haben die dritte Energiekrise in den letzten Jahren. Ist da einfach inzwischen ein ganz, ganz anderes Bewusstsein, dass man keinem Unternehmen mehr wirklich erklären muss, dass ein Batteriespeicher ein Instrument sein kann, um diese Stromkosten zu senken.
Es ist aber schon leider Gottes ein Funken Wahrheit drin in der Aussage, eure Energiekrise ist unser Geschäftsmodell.
Das würde ich nicht sagen, weil die Energiekrise an sich uns jetzt unbedingt auch nicht hilft. Also nehmen wir jetzt auch gerade die Entwicklung der letzten Wochen. Natürlich mit den Entwicklungen im Iran sehen wir auch bei unseren Kunden, dass jetzt erstmal eine Investition zu tätigen, dass da alle gerade auch sich einfach zurückhalten, weil man eben nicht genau weiß, wo geht es jetzt mit der Wirtschaft hin.
Also es gibt keine steigende Nachfrage. Das hat man ja aus anderen Branchen gehört.
Die Spielräume sind halt kleiner wahrscheinlich.
Also ich würde sagen, es ist jetzt bei uns, also das, was man im Heimbereich gesehen hat, dass auf einmal jeder sich wieder eine Solaranlage aufs Dach schaffen will, würde ich sagen, ist im Industriebereich nicht ganz so sehr. Ja. Liegt aber vielleicht auch daran, weil sie nicht so hypegetrieben sind wie der normale Verbraucher. Deswegen würde ich sagen, die Nachfrage ist seit Wochen, Monaten konstant und steigt auch an, einfach weil es immer mehr ins Bewusstsein kommt von den Unternehmen. Hat sich dadurch jetzt aber super viel für uns verändert in den letzten Wochen? Ich würde sagen, eher nein.
Ja, also Das ist dann der Grund, warum Sie aus den USA nach Deutschland gekommen sind, weil Sie hier mehr Markt für sich gesehen haben?
Es ist immer auch vor allem auch eine persönliche Entscheidung. Also Wie ich schon zu Beginn gesagt habe, wenn man die Entscheidung trifft, man möchte ein Unternehmen gründen, dann ist es eine Entscheidung auch mit Sicherheit zwischen 5 bis 10 Jahren. Und ich glaube, da haben wir alle gesagt, wir sehen uns langfristig in Europa und auch in Deutschland und möchten deswegen auch wieder zurückkommen. Und vielleicht, um auf das Argument von vornherein einzugehen, wir sind auch der festen Überzeugung, dass man in Deutschland und in Europa erfolgreiche Unternehmen gründen kann und dass das auch nicht so schwer ist, wie dann immer gesagt.
Nicht zu schwer, okay.
Genau. Es gibt
hier werden gerade Weltbilder zerstört.
Weil Sie sagen, dass diese Erzählung, dass hier alles überbürokratisiert ist und so. Ich meine, das haben wir auch schon hier öfter mal gehört, dass die Leute sagen, ja, passt mal auf, geht mal in die USA. Da ist auch nicht alles Gold, was glänzt.
Genau, also es stimmt schon, dass es einfacher ist, ein Unternehmen in den USA zu gründen. Es ist auch einfacher, wenn man eine Finanzierungsrunde macht, ist es eine ganz, ganz andere Mentalität in den USA. Also dort wird viel schneller mal investiert. Es gibt eine viel geringere Due Diligence. Also die Startups werden ganz anders überprüft als hier in Deutschland. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass man es auch in Deutschland machen kann. Gerade wenn man da auch einfach viel Unterstützung hat. Wir kommen aus einem sehr gründeraffinen Umfeld. Es ist möglich. Deswegen würde es mich freuen, wenn das auch mehrere Leute sehen, dass man nicht in die USA gehen muss, weil eben auch, es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Das würde die Politik, glaube ich, auch freuen, denn genau, das ist ja eine der größten Sorgen.
Und warum jetzt? Also wie alt ist das Unternehmen?
Wir sind letztes Jahr offiziell gegründet worden, so vor 1,5 Jahren. Bei 2 Jahren haben wir aber angefangen, daran zu arbeiten, als wir eben zurückgekommen sind.
Und warum nicht vor 5 Jahren schon? Also was war der entscheidende Knackpunkt, dass man gesagt hat, jetzt ist der richtige Moment dafür?
Ja, also gerade der Gewerbe- und Industriespeichermarkt, der entwickelt sich jetzt gerade noch. Also den gibt es auch erst seit 1, 2, maximal 3 Jahren. Das liegt vor allem daran, weil die Hardwarepreise für die Batteriespeicher in der Vergangenheit viel zu hoch waren. Und die sind jetzt eben in den letzten 10 Jahren um ca. 90% gefallen. Und natürlich auch, weil die Energiepreise in den letzten 3, 4, 5 Jahren auch nochmal exorbitant gestiegen sind.
Zwei Kurven haben sich bald in die richtige Richtung entwickelt.
Genau, richtig. Und auch auf der regulatorischen Seite tut sich gerade ebenfalls sehr viel, sodass es auch zum ersten Mal interessant wird. Wir hatten anfangs auch schon mal über Handel gesprochen. Kann man eben diese Schwankungen auf den Energiemärkten nutzen? Das war auch ganz, ganz lange Zeit nicht möglich. Und da ist jetzt die Gesetzgebung, geht auch in eine Richtung, wo es interessanter wird.
Das heißt, auf die Frage von Christian ganz zu Beginn einzugehen, was tun Unternehmen, wenn sie einen Gewerbespeicher sozusagen suchen oder wo fragen sie nach? Das war vor einigen Jahren noch so, dass sie gar nicht danach geschaut haben, würden Sie sagen, weil das vom Preis her jenseits dessen war, worin man investieren wollen würde. Und jetzt suchen sie genau Anbieter wie Sie.
Genau, ich würde sagen, vor einigen Jahren war das noch kein Thema. Da hat man erst die Photovoltaikanlage installiert. Man hat häufig dann noch eine feste EEG-Vergütung bekommen für die Einspeisung von dem Solarstrom. Da gab es auch noch nicht so häufig negative Strompreise. Das heißt, man hat mit der PV-Anlage schon Geld verdient. Das ist inzwischen auch anders. Das heißt, wenn es negative Strompreise gibt, muss entweder die Anlage abgeregelt werden oder man verdient nichts. Oder man muss eben zahlen dafür, dass man einspeist. Und da kommen die ersten Unternehmen jetzt auf die Idee, okay, macht nicht einen Batteriespeicher Sinn, dass man eben dann den Solarstrom einspeichern kann.
Das sind aber Unternehmen, die schon eine Solaranlage haben, oder?
Genau. Ich würde sagen, viele fangen immer erst mit der Solaranlage an und dann kommt der Batteriespeicher hinterher hinzu. Gegebenenfalls wird die PV-Anlage dann auch nochmal erweitert. Und da war es so vor einigen Jahren, es gab schon Batteriespeicher, aber dann rein zur Eigenverbrauchsoptimierung eben von dem erzeugten Solarstrom. Dadurch, dass jetzt aber natürlich die Preise gesunken sind, Strompreise steigen, Netzentgelte auch jahrelang gestiegen sind, war dann irgendwann die Nachfrage, okay, kann man mit dem Speicher nicht noch mehr machen? Und ich würde sagen, da war es aber ganz, ganz lange Zeit, so eigentlich bis vor 2 Jahren, dass das niemand so richtig sagen konnte. So, wie groß muss so ein Speicher eigentlich sein für ein Industrieunternehmen und vor allem, wie soll ich den auch betreiben? Also was kann ich damit machen, außer einer normalen Eigenverbrauchsoptimierung? Und wie wirtschaftlich ist es denn auch? Weil ganz, ganz häufig, wenn man den Speicher nur zum Eigenverbrauch verwendet, dann sind die Amortisationszeiten irgendwo bei 10, 15 Jahren und das ist jetzt nichts, was wirklich interessant für ein Unternehmen ist.
Ab wann wird es denn interessant für ein Unternehmen? Also wie schnell muss ich sowas amortisieren?
Ich hätte
jetzt gedacht, 15 Jahre ist jetzt ein Zeitraum,
jetzt so
in dem
schlecht,
auch Unternehmen denken dürften.
Ja, wenn man sich dann überlegt, dass der Speicher so eine Lebenszeit von vielleicht 15 Jahren hat, nicht ganz. Gut. Ich würde sagen, bei unseren Kunden wird es immer interessant, wenn man so um die 5 Jahre, unter 5 Jahre rauskommt, weil man dann einfach abschätzen kann, dass sich hinterher auch die Investition innerhalb der Laufzeit des Speichers auch wirklich rechnet.
Und dann schauen wir einmal rein in diese zwei unterschiedlichen, du hast zwei unterschiedliche Kurven genannt, aber die eine Kurve ist ja erstmal, dass Batteriespeicher so massiv günstiger geworden sind. Woran liegt das?
Ich würde sagen, weil die Technologie natürlich weiterentwickelt worden ist, wir haben immer mehr Anbieter, also wir haben sehr, sehr viele Anbieter auf dem deutschen Markt, wir haben einen sehr großen Zuwachs aus den asiatischen Märkten, sodass es eigentlich eine Commodity geworden ist. Also ein Batteriespeicher an sich technisch zu bauen, das ist erstmal nicht schwer oder nicht mehr schwer. Dann glaube ich auch von den Lieferketten, dass die einfach wahnsinnig effizient geworden sind. Da sehen wir jetzt gerade nochmal so einen Dip, weil manche Rohstoffe gerade nicht so gut verfügbar sind. Dann geht es mal wieder auch zwischenzeitlich hoch. Aber so eigentlich damals wie bei den Solar-PV-Modulen ebenfalls, wenn man die Technologie verstanden hat, geht es irgendwann rein um die Skalierung und dann kann man eben auch einfach kostengünstiger produzieren.
Auch etwas, was durchaus von China getrieben ist, so wie das auch bei den PV-Anlagen.
Ich würde sagen, ja, ein Großteil der Speicher auch heute schon auf dem Markt kommt aus China. Die Module und die Zellen sowieso, aber auch sehr viele der Komplettsysteme inzwischen sind von sehr vielen chinesischen Herstellern angeboten, ja.
Und dann die andere Seite sozusagen oder die andere Kurve, dass es immer häufiger negative Strompreise gibt, dass es für Unternehmen immer attraktiver wird, irgendwie anders umzugehen mit dem Strom, den sie vielleicht selber produzieren, mit der eigenen PV-Anlage. Warum hat sich das so entwickelt, beziehungsweise wo setzen Sie da an? Also was gibt es heute für andere Möglichkeiten, was man mit dem Strom machen kann?
Ja, wie gesagt, Strompreise erhöht einfach, weil wir einen höheren Mix an Erneuerbaren haben. Wie wollen jetzt Industrieunternehmen eigentlich so einen Batteriespeicher nutzen? Ich würde sagen, wenn wir in ein Projekt reingehen oder wenn wir uns das auch anschauen, wie wirtschaftlich das ist, schauen wir uns ganz klassisch an, sobald eine PV-Anlage bestehen ist, kann man den Eigenverbrauch erhöhen. Das macht dann häufig aber nur einen ganz, ganz kleinen Teil aus. Und den größten Hebel, den wir gerade sehen, ist ganz klar auch bei Lastspitzenkappung. Also sprich, wenn ich Strom aus dem Netz beziehe, muss ich dafür auch ein Netzentgelt zahlen. Das bemisst sich einmal an der Menge an Strom, die ich aus dem Netz ziehe, aber auch an der Leistung, also an der Höhe. Und da ist es so, dass wir in Deutschland sehr, sehr hohe Leistungspreise haben, sodass...
Das ist der, also Lastspitze ist der Strom, den man jetzt in diesem Moment
verbraucht. Genau, richtig. Genau. Und wenn man das dann quasi auch über eine Zeitachse sich legen würde, dann sieht man manchmal, dass es wirklich so Ausreißer geht, wo dann die Spitze ganz, ganz hoch geht.
Und ich würde weil Unternehmen in dem Moment sehr, sehr viel Energie benötigen.
Genau. Oder beispielsweise in einem Moment werden alle Maschinen angestellt. Oder es gab einen Stromausfall, alle Maschinen werden wieder hochgeladen. Dann kann es vorkommen, dass in einer sehr, sehr kurzen Zeit sehr, sehr viel Last aus dem Netz abgefragt wird. Und genau dafür muss man eben zahlen. Man muss dafür pro Jahr zahlen. Also sprich, wenn man es schafft, diese eine Lastspitze, die auftritt, nur ein einziges Mal zu kappen, kann man zum Teil bis zu 40-50% von seiner Stromrechnung einsparen.
40-50%.
Wow. Kommt drauf an, wo man auch in Deutschland ist. Gerade in Baden-Württemberg haben wir sehr hohe Leistungspreise. Da zahlt man manchmal über 200 Euro pro Kilowatt. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass man aber auch bis zu 1000, 2000 Kilowatt mal in so einer kurzen Zeit aus dem Netz ziehen kann, dann kommt da schon einiges zusammen. Und wenn ich es jetzt eben schaffe, den Batteriespeicher nur 15 Minuten im Jahr einmal so zu nutzen, dass ich diese Lastspitze kappen kann, kann ich eben sofort sehr viele Ersparnisse.
Von welchen Unternehmen reden wir denn? Sie haben jetzt Baden-Württemberg angesprochen, das sind dann auch Automobilbranche, das sind Autozulieferer. Ist das da tatsächlich... Das sind jetzt nicht so kleine, wie sagt man in den USA, so Mom-and-Pop-Shops oder so. Das ist tatsächlich so die verarbeitende Industrie, ja. Das sind große Betriebe.
Genau, ich würde sagen, es sind sehr viele produzierende Unternehmen, Maschinenbau, Metallverarbeitung. Wir sehen aber auch bei unseren Kunden, dass es kleinere Unternehmen sein können. Also es kann auch der Supermarkt sein, es kann das Automobilhaus sein. Wir haben Recyclingunternehmen, die dann auch kleinere Standorte haben. Also wenn wir von Gewerbe und Industrie sprechen, meinen wir eigentlich immer Unternehmen, die mehr als 100.000 Kilowattstunden an Stromverbrauch haben. Und dann ist die Spannbreite aber ziemlich weit, auch von den Speichergrößen, die dann später eingesetzt werden können. Ja. Und da deswegen glauben wir auch, dass in Zukunft eben, weil die Volatilität steigt, weil Strompreise steigen, jedes Unternehmen...
Das ist in Deutschland natürlich auch ein attraktiver Markt, ne, als Industriestandort.
Genau, auf jeden Fall. Also wir haben sehr viel Industrie, wir haben aber auch kleineres Gewerbe und da glauben wir eben, dass in Zukunft jeder einen Batteriespeicher benötigen wird. Und
die Unternehmen?
Ja, und Sie machen sich keine Sorgen, dass die Industrie in Deutschland doch nicht mehr ganz so lange durchhält. Das ist ja auch eine Erzählung, die sich gerade verbreitet.
Na, also das möchte ich nicht glauben.
Okay, wir sind hier mal Prinzip Hoffnung.
Das möchte ich nicht glauben, dass wir komplett die Industrie am deutschen Standort verlieren werden. Deswegen machen wir uns da keine Gedanken drum.
Nennen wir es eine Neuaufstellung. Aber die Unternehmen, die kommen dann einfach auf Sie zu und schreiben Ihnen, ich weiß nicht, eine E-Mail oder so und sagen, ich brauche einen Batteriespeicher oder fragen die nach, wir sind uns nicht sicher, ob wir einen brauchen. Können Sie uns das erklären?
Nicht ganz, weil wir arbeiten tatsächlich sehr viel mit Installateuren, Projektentwicklern, auch mit Speicherherstellern und mit Stadtwerken zusammen, die dann eben unsere Softwarelösung nutzen. Erstmal, um so einen Batteriespeicher zu planen, aber um den hinterher dann auch zu betreiben. Das heißt, zu uns kommen zum Teil auch Endkunden. Ein Industrieunternehmen, dann können wir für das Industrieunternehmen eine Potenzialanalyse machen. Da schauen wir uns dann eben an, wie hoch ist der Stromverbrauch, wie hoch sind die Stromkosten, was für Erzeugung haben wir am Standort und können dann innerhalb von wenigen Minuten eine Analyse erstellen, wie groß der Speicher sein muss und wie der auch betrieben wird.
Da habt ihr irgendwie diese Lastspitzen-Dings
gehabt. Genau, richtig. Oder wir sehen beispielsweise, dass der Verbrauch vor allem in den Morgen- und in den Abendstunden ist, aber gerade in den Mittagsstunden, denn der Strompreis sehr günstig ist und dann könnte man eben auch den Batteriespeicher in den Mittagsstunden vollladen, damit er dann später in den Abendstunden aus dem Batteriespeicher gezogen wird und nicht aus dem Netz. Das heißt, wir haben Unternehmen direkt auf uns zukommen. Normalerweise arbeiten wir aber mit all denjenigen zusammen, die hinter die Batteriespeicher auch an den Industriekunden verkaufen, weil häufig das Industrieunternehmen lieber zu seinem lokalen Installateur, zu seinem lokalen Energieversorger geht, weil sie die einfach schon kennen. Die haben häufig schon die PV-Anlage gebaut, von dem beziehen sie den Strom, weil es die Stromlieferanten sind. Und da haben wir uns dann eigentlich ein sehr großes Netzwerk aufgebaut, die wir dann eben auch als Multiplikatoren verwenden können.
Und der Installateur kann nicht einschätzen, ob dieses oder jenes Unternehmen einen Batteriespeicher braucht oder nicht?
Leider nein. Sie haben das in der Vergangenheit versucht mit Excel-Modellen, weil im Heimbereich ist es ganz einfach.
Microsoft Excel? Oder?
Ja, genau. Also ganz viele haben versucht, sich so eine eigene Excel-Datei zu bauen und haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass sie da an ihre Grenzen kommen. Entweder, weil sie es nicht mehr modellieren können oder weil es dann auch einfach sehr, sehr lange dauert. Okay. Und was wir im Hintergrund machen, sind wirklich mathematische Optimierungsprobleme zu lösen. Also wir schauen uns zu jedem Zeitpunkt an, was müsste der Speicher gerade machen und für welche Anwendung will ich den dann eigentlich verwenden. Also möchte ich den für eine Eigenverbrauchsoptimierung verwenden, für eine Lastspitzenkappung, für dynamische Stromtarife. Und da muss man eigentlich dann auf 15-Minuten-Basis immer entscheiden, was macht der Speicher gerade. Und das schafft kein Excel-Modell und man muss auch etwas, etwas mathematische Kenntnisse haben, damit man
schlechte
das simulieren kann.
Nachrichten für Microsoft.
Jetzt haben Sie so drei Begriffe in den Raum geworfen. Lastspitzenkappung haben wir schon besprochen sozusagen, genau. Eigenverbrauch erhöhen und dynamische Strompreise sind die anderen beiden Elemente, wo Sie sagen, dafür ist der Speicher wichtig. Was meinen Sie mit Eigenverbrauch erhöhen?
Genau, also das ist der, ich würde sagen, erste Anwendungsfall, warum ein Unternehmen sich das überhaupt anschaut, einen Batteriespeicher zu kaufen, weil eben eine bestehende PV-Anlage da ist. Und dann ist es ganz, ganz häufig so, dass ich aber nie den gesamten produzierten Strom auch direkt verbrauchen kann. Also nehmen wir an, wir haben eine sehr große PV-Anlage, wir produzieren sehr viel Strom in den Mittagsstunden, dann kann es sein, ich sag's einmal ganz plakativ, in den Mittagsstunden, da ist Mittagspause, da wird in einem Unternehmen gerade nichts produziert. Das heißt, wir würden den Strom gar nicht brauchen. Und dann müssten wir diesen Strom zurück ins Netz speisen, wo wir dann eigentlich entweder gar kein Geld oder auch nur sehr wenig Geld für bekommen.
Oder noch schlimmer, abregeln, die Anlage.
Genau, oder ich müsste sie abregeln. Und dann könnte man eben sagen, okay, stattdessen, dass ich für meinen produzierten Strom gar nichts bekomme, kann ich den einfach in den Batteriespeicher laden. Und wenn ich dann eben weiß, alle sind ab 15 Uhr wieder da, könnte eben der Strom dann in den Nachmittags-, Abendstunden...
Pause.
Deswegen ist das ein sehr plakatives Beispiel. Ja. Dann könnte eben der Strom aus dem Batteriespeicher genommen werden und nicht aus dem Netz.
Also das ist das ganz Klassische und das heißt, es geht jetzt noch nicht darum, den Eigenverbrauch zu erhöhen, indem man sagt, wir können genau in den Stunden irgendwie die besonders energieintensiven Maschinen laufen lassen oder unsere ganze E-Auto-Flotte aufladen oder diese Gedanken, die es ja auch gibt.
Ja, Bestenfalls wird das zusammengedacht. Wir fokussieren uns mal rein auf den Speicherbetrieb. Wir sehen aber bei ganz vielen Unternehmen, wenn sie zu uns kommen oder auch zu unseren Partnern und Kunden, dann, dass häufig das schon stattgefunden hat, dass man sich überlegt, wie kann man dann eben jetzt Maschinen so planen, den Einsatz, dass man da schon bestmöglich die Energiekosten senken kann. Und ganz häufig ist der Speicher dann das letzte Instrument, um nochmal wirklich das Maximale rauszuholen oder eben auch auf diese sehr kurzfristigen Änderungen zu reagieren, wie beispielsweise eine Lastspitze oder dann auch auf Preise, weil ich natürlich, wenn ich mir überlege, ich habe jetzt einen Schmelzofen, den werde ich nicht so schnell ein- und ausschalten können, wie die Preise sich am Markt ändern. Und das würde man dann versuchen, durch einen Batteriespeicher abzufedern.
Das sind ja auch Schichtpläne, die da dranhängen und so weiter. Das ist in der produzierenden Industrie tatsächlich ein Problem, wenn man jetzt plötzlich volatil produzieren soll.
Jetzt sind wir bei SAP auf einmal.
Aber der dritte Punkt, das ist dann genau das, was Sie meinten, die dynamischen Strompreise zu nutzen. Das ist dann nochmal der nächste Schritt, dass man, nachdem man quasi den Eigenverbrauch erhöht hat, das heißt einfach eingespeichert hat, dann auch noch genau guckt, wann verkaufe ich diesen Strom sozusagen wieder.
Genau, richtig. Und dafür schauen wir uns dann immer an, wie die Preise am nächsten Tag aussehen. Und würden dann den Speichereinsatz so planen, dass eben in den Zeiten, wo die Strompreise sehr günstig sind oder zum Teil dann auch negativ, wie jetzt am Wochenende, dass wir da versuchen, den Speicher dann vollzuladen und dann zu einem späteren Zeitpunkt eben die Energie dann wieder freigeben.
Und jetzt haben Sie gesagt, das Ganze muss sich innerhalb von 5 Jahren amortisieren, also muss sich relativ schnell lohnen, weil die Speicher nur 15 Jahre lang wirklich funktionieren?
Das hängt natürlich sehr von der Betriebsweise ab. Also je häufiger ich einen Speicher lade und entlade, desto schneller altert der und desto schneller...
Kennen wir alle
vom Smartphone.
Genau, vom Smartphone, vom Elektroauto. Und das würden wir dann natürlich dann auch mit optimieren. Und da ist es einfach so, wenn man den Speicher sehr häufig nutzt, gerade für dynamische Stromtarife oder wenn man mit dem Speicher dann auch ins Trading gehen möchte, also wirklich nicht nur aus dem Netz laden, sondern auch wieder zurückspeisen, damit man eben sehr viel Arbitrage rausholt, dann zyklisiert man den so häufig, dass es auch sein kann, dass er nur mal 10 Jahre hält. Und da ist es einfach wichtig, dass ein Unternehmen sieht, okay, das rechnet sich relativ schnell, liegt aber, glaube ich, zum Teil nicht nur eben an der Lebenszeit des Speichers, sondern auch an der Finanzplanung von den Unternehmen. Also wenn dort eine Investition getätigt wird, möchte man normalerweise, dass das sich nicht über 2, 3 Geschäftsführer vielleicht dann hinwegzieht, sondern auch wirklich innerhalb.
Ist doch wahrscheinlich schlecht, wenn sich die politischen Rahmenbedingungen alle 4 Jahre ändern.
Ja, genau. Das ist aber dieses Typische, dass nur in so 4, 5 Jahreszyklen gerechnet und gedacht wird. Das ist ja auch eine der Kritiken. Gibt es denn die Hoffnung, dass diese Speicher langlebiger werden?
Ich würde sagen, man kann den Betrieb schon so orchestrieren, dass man versucht, die möglichst langlebig zu betreiben. Mit Sicherheit wird da jetzt auch technologisch noch viel passieren. Man kann aber auch Batteriespeichersysteme nachrüsten. Also wir sehen das auch, wenn beispielsweise mal ein Modul ausfallen sollte, dann kann man auch nur das Modul ersetzen. Deswegen ist es normalerweise kein Problem. Man muss es dann einfach auch nur in der Wirtschaftlichkeitsberechnung mit einpreisen, dass es sein kann, dass eben Module vom Speicher ab 10, 15 Jahren dann ersetzt werden müssen, damit man das eben auch in der Wirtschaftlichkeit mit abgedeckt hat, wenn man die Investition tätigt.
Jetzt sind wir Deutschen ja, glaube ich, eher bekannt für Skepsis, Vorsicht. Manchmal wird uns auch nachgesagt, dass wir eher so Angsthasen sind. Wie offen stehen denn Unternehmen und Betriebe diesen Angeboten gegenüber? Nehmen die das wohlwollend an oder, ach, da wird uns doch auch nur Geld aus der Tasche gezogen? Wie ist da die Stimmung aktuell?
Ich würde sagen, inzwischen... Ich würde nicht sagen, jedes Unternehmen schaut es sich an, aber wirklich sehr, sehr viele. Das merken wir auch bei unseren Anfragen und dass es immer, immer mehr wird. Also jeder hat verstanden, wir müssen was tun, weil wir einfach auch nicht wissen, wie sich Energiemärkte entwickeln. Wenn es um die sicheren Anwendungen geht, wir haben über Lastspitzenkappung gesprochen, über Eigenverbrauchsoptimierung, das kann man einfach erklären, das ist klar kalkulierbar. Ich würde sagen, da hat niemand Skepsis, wo wir häufig schon sehen, dass Unternehmen noch nicht ganz abgeholt sind, wenn es Richtung dynamische Stromtarife geht oder auch Richtung Trading, weil natürlich niemand weiß, wie wird sich der Strommarkt denn verändern? Werden wir noch mehr negative Stunden
haben? Da haben wahrscheinlich alle Angst vor dem Gegenteil der negativen Strompreise, dass man auf einmal Strom für, ich weiß nicht, wir hatten auch schon 800 Euro die Megawattstunde, was dann glaube ich 80 Cent... pro Kilowattstunde sind.
Klingt gut.
Genau. Und genau das und vor allem dann auch die Frage, reicht der Speicher denn? Also lädt der Speicher dann wirklich, wenn ich so hohe oder auch so negative Preise habe? Und da müssen wir schon häufig noch viel erklären, wie das auch funktioniert. Gerade auch, wie funktionieren dynamische Stromtarife, wie funktioniert Energiehandel, welche Energiemärkte gibt es überhaupt. Und da ist es aber auch spannend zu sehen, weil es inzwischen Unternehmen gibt, die da wirklich sehr, sehr fit sind, die sich sehr gut auskennen. Aber dann natürlich auch andere, die mit dem Thema Energie nichts zu tun haben. Das liegt dann häufig beim Geschäftsführer. Und der hat dann natürlich auch noch andere Themen auf dem Tisch. Mhm. Und da möchte man eigentlich immer nur eine Lösung haben, wo man weiß, okay, die Energiekosten werden gesenkt, ich muss mich aber eigentlich um nichts kümmern. Ja.
Und das bieten Sie dann an.
Genau.
Jetzt ist es ja gerade in Deutschland eine Riesendiskussion, gerade die Batteriespeicherfrage. Vor allem, weil eben, was das Energieministerium, Wirtschafts- und Energieministerium da plant, die bisher nicht so sehr als zentrales Element der Netzplanung, ich versuche das gerade irgendwie sehr diplomatisch auszudrücken. Wie empfinden Sie die Diskussion? Genau, sie spielen keine Rolle, sie sind nicht mitgedacht. Man verlässt sich auf Gasspeicher. Wie nehmen Sie diese Diskussion wahr? Was heißt das für Sie?
Ich glaube, dass bei uns in der Branche dann natürlich auch nicht so gut drauf geschaut wird, wie gerade die Politik versucht, das zu strukturieren. Wir sind schon der Meinung, dass man Batteriespeicher braucht, sowohl systemisch, also sprich die großen Speicher vor dem Zähler, also die großen Batterieparks, als aber dann auch hinterm Zähler, also quasi beim Gewerbe- und Industriekunden vor Ort.
Die einen, um wirklich das Netz allgemein zu stabilisieren und zu entlasten zu den richtigen Zeiten oder Flauten abzudecken und die anderen, um zu optimieren bei
den
Unternehmen.
Genau, selbst. Also wenn es häufig vor dem Zähler ist, dann dient es rein, dass der Batteriespeicher an entweder Energiemärkten teilnimmt, um eben möglichst viel Arbitrage erwirtschaften zu können und oder um
Arbitrage ist immer die Differenz zwischen den Strompreisen, an denen man dann verdienen kann.
Genau, richtig. Also da ist häufig rein finanziell incentiviert, aber man kann natürlich auch mit so einem Batteriespeicher dann an der Regelenergie teilnehmen. Sprich, man kann versuchen, dadurch, dass man seinen Batteriespeicher bereitstellt, das Netz zu stabilisieren. Und das geht inzwischen auch schon hinterm Zähler oder das wird auch kommen, aber normalerweise wird eben hinterm Zähler, das heißt auf dem Hof von einem Industrieunternehmen, würde erstmal der Batteriespeicher genutzt, um den Autarkiegrad zu erhöhen, die Stromkosten zu senken und dann gegebenenfalls könnte man auch noch in Zukunft, da entwickelt sich der Markt auch hin mit diesem Batteriespeicher, der eigentlich auf dem Hof ist, auch netzdienlich arbeiten und dann auch gegebenenfalls an Energiemärkten teilnehmen.
Und
das klingt nach einem klugen Konzept.
Ja, allerdings. Also wir sind nur ein bisschen von der Frage weggekommen, wie Sie die politische Diskussion wahrnehmen. Also Sie glauben, dass das gebraucht wird und im Moment einfach übersehen wird oder verhindert?
Ich glaube, es zumindest in unserem Bereich sehen wir schon, dass unsere Industrie oder unsere Nische auch gesehen wird. Als Beispiel dafür, im letzten Jahr, im November, wurde unter anderem eine neue Reform stattgegeben, die aussagt, dass zukünftig Batteriespeicher hinterm Zähler netzentgeltbefreit werden sollen. Also man hat gesagt, wir sehen, dass es eben nicht nur die großen Speicher geben soll, die netzdienlich arbeiten, die an Energiemärkten teilnehmen, sondern dass man das in Zukunft auch für die kleineren Batteriespeicher möglich machen möchte, eben weil man daran auch den Vorteil sieht. Deshalb würde ich sagen, gibt es schon sehr viele Diskussionen gerade, die sich für uns eher positiv entwickeln, auch wenn die Gesamtdiskussion über Gaskraftwerke mit Sicherheit nicht förderlich ist für die Erneuerbaren.
Okay, das heißt, es passiert eigentlich auf der technischen Ebene durchaus einiges, was auch für die Energiewende förderlich ist und für die Batteriespeicher. Nur die große Diskussion, die in der Öffentlichkeit stattfindet, die passt nicht in diese Richtung.
Ja.
Umgekehrt könnte man ja auch denken, vielleicht ist das effizienter, wenn man das so ein bisschen heimlich macht eigentlich, das mit der Energiewende.
Revolution von unten.
Ja, so könnte man das auch nennen. Das ist wirklich eine spannende Entwicklung, die wir weiter beobachten werden. Wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch. Schön, dass Sie heute da waren.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Dankeschön.
Vielen Dank.